Fast genauso schwierig wie in einer Beziehung. Also auch wenn man die
Sie ist auch verliebt. Sie ist auch verliebt.
Bin ich glücklich verheiratet. Aber auch wenn man den Partner loswerden will, hat man trotzdem einige Probleme. Und das, ich glaube, Verkaufen ist noch viel größere Kunst beim Geldanlegen als das Kaufen.
Vor allen Dingen mit Verlusten zu verkaufen, das ist ein Grauen. Ja, dieses Manifestieren und in Schwarz auf Weiß haben, man hat da irgendwie nicht so richtig den richtigen Riecher gehabt.
Genau. Ja. Und ich habe neulich einen Impulsvortrag von Benedikt Böhm gehört. Das ist ein Extrembergsteiger, der als Speedbergsteiger einige wirkliche mal 8000er bestiegen hat.
Mhm.
Und er hat gesagt, dass die Mehrheit der Bergsteiger und Bergsteigerinnen beim Abstieg
kommen. Ich auch schon mal gelesen.
Und das gilt ein bisschen, finde ich, auch fürs Geldanlegen. Das ist rauszukommen ohne Blessuren ist eigentlich die schwierigere Sache.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur 300. Folge von Börse at Home. Heute was ganz Besonderes. Wir machen es nämlich hybrid mit Gästen hier in der Frankfurter Börse im Auditorium und wie immer online mit vielen Gästen an ihren eigenen Rechnern. Ist für mich ein ganz besonderer Moment. Wir haben vor 5 Jahren und 2 Wochen damals noch mit der Fabienne Lindner die erste Session gemacht in dieser Art. Es war März 2020, vielleicht kann sich die eine oder andere noch erinnern. War schon eine krasse Börsenzeit. DAX hat innerhalb weniger Tage 40% verloren. Und Fabienne hatte den Gedanken, lass uns doch was machen. Lass uns online ein Format anbieten, um Anlegerinnen und Anleger zu beruhigen. Lass uns Gäste einladen, Expertinnen, die gute Tipps haben. Und genau das haben wir dann getan. Und Jessica, neben mir steht, war auch der Gast der ersten Stunde und sie hat darüber gesprochen, wie sie damit umgeht, dass der Markt so in einem nicht gekannten Moment sich befindet. Und wir wussten ja auch nicht, wie das weitergeht, dass das ein V wird. Kein Mensch hat das geahnt. Und damit haben wir eine wunderbare Tradition gestartet und hier neben mir Jana Micka, die jetzt mit mir das zusammen betreut. Und ich freue mich sehr auf die nächsten paar hundert Folgen. Unser Thema heute, Psychologie der Börse. Und ich übergebe direkt an Jessica und an Jana.
Sehr gut. Dann Jessica, schön, dass du da bist. Ich finde, der Kreis schließt sich ja so ein bisschen. Ne? Du warst bei der ersten Folge dabei, noch ganz andere Zeiten. Auch wenn man sagen muss, wir sind ja immer noch in turbulenten Zeiten. Es wird ja irgendwie nicht ruhiger an den Börsen. Mhm. Und deswegen haben wir auch ein ganz spannendes Thema heute, nämlich Psychologie der Börse oder auch die Emotionen, die da so ein bisschen hochkochen, mitspielen. Du hast dem ja ein ganzes Buch gewidmet. Du selber bist ja Finanzjournalistin, du bist Autorin mit mehreren sehr gut gelaufenen Büchern, würde ich sagen. Warum fasziniert dich denn das Thema so? Oder warum ist es so wichtig, dass wir uns mit Emotionen auseinandersetzen, wenn es um die Börse geht?
Also es gibt, glaube ich, kein emotionaleres Thema als Geld. Ja. Es fängt ja schon mit diesem blöden Spruch an, über Geld spricht man nicht. Aber es ist ja ein hochemotionales Thema. Und gerade in so Zeiten, wie wir sie jetzt wieder erleben, wir haben eine ziemliche Achterbahnfahrt an den Märkten seit Anfang des Jahres erlebt. Auch wenn wir eigentlich, wenn man sich die Performance anguckt, year to date, also vom Anfang Januar bis jetzt, alles gut.
Ja.
Eigentlich,
ja.
Aber es fühlte sich anders an. Es ging wild hoch und runter. Und das ist im Prinzip, was Edda vorhin erzählte mit ihrem Vater, dass man da einfach die Nerven bewahrt, seiner Strategie treu bleibt. Und das ist, finde ich, erstmal super wichtig. Also ich konnte nicht ahnen, als ich das Buch letztes Jahr angefangen habe zu schreiben, dass ich so passe, dass es so ein perfektes Timing ist. Wir wissen ja, das ist sowieso immer Glückssache an der Börse. Ja. Also für mich ist das einfach ein Thema, da geht es nicht nur um Gier und Panik, sondern auch noch über viele, viele andere Dinge. Unseren Umgang mit Gewinnen und Verlusten, wie wir überhaupt unser eigenes Engagement an der Börse wahrnehmen und empfinden. Mhm. Da geht es um so ein Schubladendenken, was wir alle haben. Also ich fand es einfach spannend, mir das nochmal zu Gemüte zu führen. Mhm. Ich habe auch viele Bücher über Börsenstrategien und Börsenweisheiten und so weiter geschrieben, aber die beste Strategie funktioniert nicht, wenn wir unsere Emotionen nicht wenigstens kontrollieren können. Und ich sage bewusst kontrollieren, weil abschalten können wir sie nicht. Mhm. Wir sind Menschen, aber wir können sie erkennen und eben kontrollieren. Hoffentlich.
Ja, absolut. Ich würde sagen, auch so eine wichtige Emotion, die man da hat, ist ja auch die Angst. Ne? Also du schreibst ja auch selber in deinem Buch, der größte Feind des Anlegers schaut sich morgens selbst im Spiegel entgegen. Und gerade wenn man die Nachrichten hört, wenn man denkt, oh, jetzt ist da irgendwie ein Crash gewesen, ne? Edda hatte das ja auch schon gesagt, beispielsweise mit dem DAX, dass man denkt, oh, ich muss sofort verkaufen, ich muss da sofort raus. Manche trauen sich ja auch gar nicht an die Börse, die sagen, oh, das ist für mich total unverständlich, da gibt es so viele Instrumente, wie soll ich damit anfangen? Und da ist einfach ja diese wahnsinnige Emotion im Raum, Angst.
Mhm.
Und wie würdest du sagen, fange ich an, vielleicht so diese Glaubenssätze, die ich selber habe, herauszufinden oder auch zu sagen, okay, Aktien sind nur was für Reiche, ja, dass ich die so ein bisschen finde und merke, okay, es sind wirklich Glaubenssätze, es ist nicht die Realität. Wie fange ich dann an, mich daran zu trauen?
Also erstmal dieser Spruch mit dem Spiegel stammt von Benjamin Graham, amerikanischer Professor gewesen in den, ich glaube, 1920er Jahren war so seine Hochzeit. Warren Buffett hat bei ihm studiert, also es ist sein Lehrmeister. Das sind Männer, die wissen, glaube ich, wie es geht. Es gibt Frauen, die wissen, wie es geht, aber das sind wirklich zwei, die es über jeden Zweifel erhaben. Und diese Angst, die viele mit Börse ja verbinden oder die viele vor Börse haben und vor Aktien, ich glaube, das ist, hat viel mit Unwissen zu tun. Ja. Klar, Börsenkurse schwanken, mitunter auch heftig, wir erleben es gerade.
Ja.
Aber schwanken können sie ja nach oben wie nach unten. Okay. Und wenn man langfristig denkt und sich da Charts anguckt, wenn sich man sich ein Aktiendreieck vom Deutschen Aktieninstitut anguckt, alle möglichen Grafiken gibt es da, sieht man halt, dass die Gefahr und das Risiko mit der Anlagedauer schwinden, wenn, und das ist ganz wichtig, man das Risiko breit streut. Man kann natürlich immer eine Pleiteaktie erwischen.
Na klar.
Und davor ist, glaube ich, keiner gefeit von uns, weil manchmal wird ja auch gelogen und betrogen. Wir haben es im Fall von Wirecard gesehen. Da konnte sogar ein DAX-Konzern pleite gehen. Sowas passiert immer mal wieder, aber das passiert sehr, sehr selten. Nur wenn es passiert, sind natürlich die Zeitungen voll. Das tut dann nicht so richtig gut. Und der Crash, den kriegt irgendwie auch jeder mit, auch wenn nicht investiert. Die jahrelange Rallye aber nicht. Und ich bin alte Online-Journalistin und ich weiß, wenn wir beim Handelsblatt damals einen Crash oder Absturz oder üble Kursrückgänge, starke Verluste, das kann man heute noch beobachten, in die Überschrift geschrieben haben, dann ist das geklickt worden.
Ja, ja.
DAX startet stark in den Tag. Gähn. ja, es ist einfach so, ja. Und dann wird auf einmal, dann ist das eine starke Kursschwankung, wenn der DAX 1% verliert. Hä? Das ist normal. Einen Tag mal hoch, einmal runter. Aber das sind halt auch die Emotionen, die man dann triggert. Und das funktioniert sensationell mit diesen Überschriften. Und ich glaube, diese Angst verliert man, wenn man sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, wenn man sich mal langfristige Charts anguckt, wenn man sich bewusst macht, wir reden hier nicht von einem Casino, wir reden von einem Marktplatz für Unternehmensbeteiligung, der nichts anderes sind Aktien, wir reden von einem Marktplatz für Anleihen, das sind Schuldverschreibungen, ich leihe einem Staat oder einem Unternehmen Geld und dass man einfach mal diese Mechanismen dahinter, und die sind überhaupt nicht so kompliziert, wie viele denken, versteht, dann kann man sich von so falschen Glaubenssätzen auch ganz schnell verabschieden. Und dass es eben dann auch Aktien sind, was für Reiche, Blödsinn, kann schon mit ganz kleinen Summen einsteigen. Ich würde sogar eher sagen, Aktien machen reich.
Ja, absolut. Ich finde, irgendwie muss man sich da ja auch so ein bisschen rantrauen, ne? Weil du sagst ja auch in deinem Buch, es gibt keinen richtig sicheren Hafen, ne? Ich glaube, wir Deutschen tendieren ja immer sehr dazu, dass wir sagen, ah, ich lasse mein Geld lieber auf dem Tagesgeldkonto, lieber auf dem Girokonto. Noch schlimmer, das ist ja nicht verzinst. Ja, dann kriege ich in 10 Jahren immer noch die 10.000 Euro, aber meine Kaufkraft ist ja natürlich eine ganz, ganz andere. Von daher finde ich es auch super wichtig zu sagen, gewisses Risiko gehört dazu, oder? Ich meine, du schreibst ja auch in deinem Buch, wie man sein individuelles Risikoprofil so ein bisschen herausfinden kann.
Also ich glaube, man muss ein Stück weit, wie man immer so schön sagt, ins Risiko gehen, wobei ich das immer so ein bisschen schwierig finde. Das ist schon wieder dieses Negative, ins Risiko, Risiko. Vielleicht sollte man lieber sagen, ein bisschen in die Chance gehen, weil das ist es ja eigentlich, was man da tut. Und wenn man eben die, wir sagen ja immer so schön, die goldenen Regeln der erfolgreichen Geldanlage berücksichtigt, und das heißt breite Risikostreuung, das heißt langfristig, dann ist das Risiko echt eine Chance mit der Dauer der Anlage. Und das sind so Dinge, auch dass man, ja, man sieht natürlich seine, wie du sagtest, seine 10.000 auf dem Tagesgeldkonto, die da vor 3 Jahren lagen, wenn ich es nicht angefasst habe, liegen da jetzt vielleicht 10.100 mit Minizinsen. Wenn ich mir aber die Inflation anschaue, habe ich eben Kaufkraft verloren. Und das ist ja gerade langfristig ein extremes Drama, was da passiert. Total. Und man muss einfach, und ich glaube, das haben wir in dieser extremen Inflationsphase gelernt, dieses Wort negativer Realzins. Das war vielen nie bewusst. Wenn ich 2% Zinsen bekomme, wo auch immer, und die Inflation aber bei 3 liegt, dann habe ich einfach mal einen negativen Realzins von 1%. Meine Kaufkraft sinkt. Und ich kann mich erinnern, als Kind, ich war leidenschaftliche Sparerin, so habe ich auch angefangen, mich mit Geld auseinanderzusetzen. Da gab es 8% für Bundesschatzbriefe. Ja, toll, würde ich mich heute darüber freuen. Ja, aber damals war die Inflation noch deutlich höher. Und das muss man eben einfach auch in Relation setzen. Und das ist wieder so ein Thema finanzielle Bildung. Und es ist so kompliziert nicht. Und es sind einige wenige Zusammenhänge, die man kennen muss.
Ja.
Und dann ist es da draußen, wir sind ja hier an der Börse in Frankfurt, da draußen auf dem Parkett auch irgendwie gar nicht glatt und gar nicht gefährlich.
Ja, absolut. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mich ein bisschen mit der Angst beschäftigt, ich weiß, das sind vielleicht Vorurteile, die ich habe, oder das sind wirklich negative Glaubenssätze, dann kommt ja so ein bisschen der innere Schweinehund, sage ich nochmal rein. Ne? Das haben wir beim Thema Ernährung, das haben wir beim Thema Sport. Heute bin ich total motiviert, vielleicht kaufe ich ja auch eine Aktie und sage dann ab morgen, ach, heute bin ich müde, heute habe ich keine Zeit. Wie gehe ich da ran? Also wie kann ich vielleicht sagen, ich fange an und bleibe auch dabei.
Also eine Strategie ist immer ganz wichtig und dazu gehört eben auch, wie ich investiere. Also ich kann natürlich sagen 50% Aktien, 50% Anleihen. Das ist ja erstmal das und dann suche ich mir vielleicht die Produkte aus, vielleicht ein ETF, einen aktiv gemanagten Fonds, vielleicht möchte ich auch mit Einzeltiteln das machen, aber Vorsicht, Risikostreuung wichtig. Aber dieses Dranbleiben ist für viele eine Hürde und deswegen bin ich ganz, ganz großer Fan von Sparplänen, dass man einfach sagt, jeden Monat 100 Euro in ETF A und 100 Euro in ETF B, können auch 10 Euro sein, es können auch 1000 Euro sein, weil man dann erstens das automatisiert und den inneren Schweinehund so nur einmal überwinden muss.
Ja.
Und dazu kommt, in so besonders stürmischen Phasen hat man ja dann oft dieses, soll ich wirklich heute, vielleicht doch lieber morgen, hätte ich mal vor einer Woche, dieses Timing-Problem. Ja, ich hatte jetzt mit meinem Buch ein super Timing, pure Glückssache und genauso ist es ja an der Börse, wenn man ganz ehrlich ist. Wir wissen, also okay, es war jetzt für heute klar, dass der DAX nachgeben würde, zur Eröffnung zumindest. Wir wissen nicht, was der Tag noch bringt, weil es eben entsprechende Meldungen gab aus Nahost. Das kann man vielleicht schon so halbwegs timen, aber langfristig, das funktioniert nicht. Keiner von uns wird den besten Ausstiegszeitpunkt oder den besten Einstiegszeitpunkt erwischen. Und im Zweifel steht man dann an der Seitenlinie und wartet viel zu lang. Und da finde ich so einen Sparplan einfach mega.
Ja, nicht umsonst sagt man ja auch lieber heute investieren anstatt gestern. Ne? Der beste Zeitpunkt war gestern, der nächstbeste ist heute, weil die Zeit vergeht einfach und die Zeit arbeitet ja auch für einen, Stichwort Zinseszinseffekt.
Unbedingt.
Und was ich auch ganz spannend finde, in deinem Buch schreibst du ja auch so ein bisschen über das Belohnungssystem vom Gehirn, dass uns das auch so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Warum? Oder wie funktioniert das?
Ja, also dieses Belohnungssystem ist im Prinzip ganz einfach. Das hat ja was mit chemischen Vorgängen zu tun, die in unserem Gehirn passieren. Und wir wollen das jetzt haben. Also da gibt's auch so wunderbare Tests. Ich würde jetzt jemandem gleich versprechen, er kriegt gleich 1.000 Euro von mir oder in 5 Monaten vielleicht 2.000. Die meisten Menschen nehmen dann lieber die 1.000 sofort, was ich habe. Das habe ich. Belohnung. Und deswegen ist es auch so unglaublich unsexy, über langfristigen Vermögensaufbau nachzudenken, über die Altersvorsorge. Oh, wer will denn schon alt sein? Wir möchten uns lieber jetzt ein schönes Leben machen, jetzt was gönnen. Das sind ja so Sätze, die viele von uns sagen. Und was ich da in dem Zusammenhang auch so spannend finde, wir laufen mit einem Steinzeitgehirn durch die Gegend. Das ist wirklich krass. Und wie war es in der Steinzeit? Man ist jagen gegangen, brauchte das Essen für heute. Mehr Essen zu jagen und noch einen zweiten Büffel hat keinen Sinn gemacht, weil wir ja keinen Kühlschrank hatten und das hätten wir eh weggeschmissen. Das Gleiche ist aber auch in die andere Richtung mit Verlusten. Also damals wäre es lebensbedrohlich geworden, wenn wir einen halben Büffel wieder verloren hätten oder uns den jemand geklaut hätte. So, und das ist so ein bisschen das, was heute noch in unserem Gehirn los ist. Und deswegen nehmen wir auch lieber einen Gewinn mit, als einen Verlust zu realisieren, weil das tut ja dann auch weh. Und teilweise reden wir uns Sachen dann schön. Wir ignorieren irgendwelche Verluste und haben dann die Nieten im Depot, während wir so einen kleineren oder größeren Gewinn mitnehmen und sagen, wow, richtig super. Aber im Grunde hätten wir es ja auch laufen lassen können. Es gibt ja Gründe, warum Aktien gut laufen und andere schlecht.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Belohnungssystem, schwierig. Deswegen ETF-Sparplan, wie du schon sagtest, man setzt sich einmal hin, man macht das einmal, guckt da vielleicht einmal im Jahr noch rein, macht ein Rebalancing, aber man ist trotzdem am Puls der Zeit.
Ja.
Aber jetzt kommt es auch dazu, ne, ich habe meine Angst überwunden, ich habe einen ETF-Sparplan, ich sehe vielleicht 7-8% Rendite im Jahr, toll. Dann kommt ja auch die Gier, ne? Dass man sagt, jetzt läuft's ja super, aber warum habe ich keine 10%, warum habe ich keine 20%, warum habe ich keine 30%? Oh, ich habe da mal irgendwie gehört, die Aktie soll total gut laufen. Und dann wird man ja schnell gierig.
Und dann wird es auch gefährlich, ja. Ich habe mal mit einem Hirnforscher vor ganz vielen Jahren ein Interview zum Thema Börse geführt und der sagte den Satz, dass Börsengewinne wie Kokain sind. Da passiert biochemisch in unserem Gehirn dasselbe. Und da sind wir auch wieder bei diesem Belohnungssystem. Und wir wollen dann mehr, wir wollen weiter und juhu. Und werden dann auf einmal völlig zum Zocker auf einmal. Und man will, und da muss man ein bisschen schauen, dass man sich da auch selbst einfach erkennt. Ich kann Beispiele nennen, die habe ich auch im Buch beschrieben, wo ich zum Zocker geworden bin. Und auch vor ein paar Jahren noch. Ich habe Wirecard gekauft, mitten in den Turbulenzen. Die sind ein paar Mal total abgeschmiert nach Presseberichten. Dann haben die sie mal ganz schnell wieder erholt. Und dann habe ich nachdem gesagt, beim nächsten Mal, wenn die abschmieren, bin ich dabei. Ich will auch diese schnellen 20% machen. Gut, es gab keine Erholung mehr. So ein Totalausfall. Also da habe ich total die Gier gepackt. Aber ich wusste das. Und ich bin dieses Risiko ganz, ganz bewusst eingegangen mit einer kleinen Summe. Deswegen habe ich, Edda mag den Begriff nicht, ein Spielgelddepot. Aber das ist dann eben wirklich, okay, ich versuche das jetzt mal. Ich lasse die Gier jetzt mal zu. Ich habe Lehrgeld bezahlt, es macht einfach doch keinen Sinn. Also gehe ich da jetzt immer nur ein bisschen mehr Risiko ein als in meinem langfristigen Depot.
Ja, macht absolut Sinn. Muss man sich auch immer bewusst sein. Ne? Deswegen auch die goldenen Anlageregeln, wie du sie ja schon genannt hast. immer breit streuen, auch diversifiziert sein, weil dann tut so ein Verlust auch weniger weh. Und da ist ja auch so ein bisschen die Frage, wenn wir das jetzt mal umformulieren, du nennst in deinem Buch ja Liebe. Und zwar, wenn man was besonders toll findet, ne? Vielleicht ist man BVB-Fan und sagt, ich glaube an den Verein, ich hole mir die Aktie. Ja, perfekt. Der Beweis, dass das deine Lieblingsaktie ist, ist Louis Vuitton, ne? Und da ist ja auch immer so ein bisschen der Punkt, warum ist das denn gefährlich? Warum kann ich nicht sagen, ich glaube jetzt an deutsche Aktien oder ich glaube jetzt an BVB, Louis Vuitton oder so?
Ja.
Wie bringe ich das in Einklang?
Also es auch. Gibt nicht umsonst eine Börsenweisheit, die heißt, verliebe dich nie in eine Aktie. Ich bin kein Fußballfan, aber ein großer Louis Vuitton-Fan und habe mir irgendwann dann gedacht, Mensch, das läuft ja auch alles so gut. Es gibt so viele Louis Vuitton-Fans, es gibt die langen Schlangen hier in Frankfurt. Es ist auf der Goethestraße, heißt sie, ne? Bei uns ist es auf der Kö in Düsseldorf. Und habe gedacht, schau dir den Konzern mal an. Bin jetzt nicht blind losgerannt und habe die Aktie gekauft. Ich habe mir den Konzern angeschaut, was gehört da noch alles dazu, was haben die für Umsätze, was haben die für Gewinne, Gewinn pro Aktie, Dividende und habe dann gekauft. Aber ich bin in diese Aktie verliebt und ich sehe da keine Risiken mehr. Ich sehe nichts, ehrlich gesagt. Und ich war damit im vergangenen Jahr oder im Jahr davor mal 1000% im Plus. Also die Liebe hat sich wenigstens gelohnt. Aber jetzt sind es nur noch 600% plus. Und das ist übrigens auch total spannend. Das tut mir total weh. Und das ist der Anker, den man setzt. Man setzt einen Anker bei runden Zahlen, DAX 20.000. Man setzt ihn beim Einstiegkurs. Und manchmal zieht man ihn danach zum Allzeithoch. Und bei mir ist dieser Anker bei dieser Aktie ganz klar bei den 1000%. Ich habe das Gefühl, ich bin mit der tierischen Minus. Das ist ein totaler Blödsinn. Ich bin 600% im Plus.
Ja, ja, klar.
Aber für mich fühlt sich das wie ein Verlust an. Und solche Sachen, sich wirklich bewusst zu machen, was man da tut und wie man da denkt. Und warum habe ich diese Aktie nicht mal wenigstens teilweise bei 1000% verkauft? Nee, ging nicht, weil verliebt. Ich kann mich da echt nicht trennen.
Also du würdest sagen, ist zwar okay, aber dann wieder Stichwort Spielgelddepot. Ne, immer so ein bisschen trennen, dass man sagt, mal das an, die wirklich die sicheren Sachen drin sind, die Altersvorsorge. Ja. Aber ein bisschen Spaß mit Einzelaktien darf man auch haben.
So ist es.
Aber wie du auch schon sagtest, ne, Verluste, irgendwo muss man vielleicht auch die Grenze ziehen. Hast du dann auch einen Tipp, wo du jetzt gesagt hättest, bei deiner Aktie vielleicht, da hätte ich verkauft?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, egal ob es ein breit gestreutes ETF-Portfolio ist oder ein Portfolio mit Einzelaktien oder gemischt, dass man klare Regeln hat, dass man eine klare Strategie hat, dass man klare Regeln hat. Habe ich in meinem Spielgelddepot nicht, weil da ist alles erlaubt. Aber ich habe das für mein großes Depot ganz, ganz klar. Wann wird nachgekauft? Wann gibt es ein Rebalancing im Jahr? Also ich mache es immer zwischen Weihnachten und Neujahr, nachkaufen bei Kursrücksetzern so von 15-20%. Ich habe in diesem fürchterlichen Corona-Crash, als wir die erste Session hier von Börse at Home hatten, nach 3 Wochen Crash nachgekauft mit einer ziemlich großen Summe für mich damals. Hat sich, darf ich fluchen, beschissen angefühlt? Weil es ging eine Woche lang wirklich weiter runter, als ob das Messer fällt. Und wer hätte uns garantieren können, dass es nur 30-40% Verlust sind? Es hätten auch 70 sein können, haben wir auch schon erlebt. Jahrtausendwende, als die Internetbubble geplatzt ist. Ja. Aber das war meine Regel und ich habe die befolgt. Das hat sich ausgezahlt. Also alles gut. Aber also ich glaube, klare Regeln helfen. Und das hilft vor allen Dingen auch bei Einzelaktien, dass man einfach sagt, okay, ich hinterfrage meine Position von Zeit zu Zeit. Ich setze mir klare Ziele. Ich setze mir vor allen Dingen klare Grenzen, wie viel Verlust es erlaubt. Das kann man mit einem Stop-Loss machen. Das kann man übrigens ja auch nach oben machen mit so einem Trading-Stop-Loss. Dass man einfach sich klare Regeln setzt. Und was ich auch total wichtig finde, auch Stichwort Emotionen, wenn man sein Depot überprüft, egal ob jetzt ETF oder Aktien, dass man das heute überprüft, also mit dem Gedanken von heute. Da kann eine Louis Vuitton seit bei mir fast 20 Jahren drin liegen. Eigentlich sollte ich mir überlegen, was traue ich der von heute an noch zu? Wie sind die Zahlen heute? Egal, wo mein Anker sitzt. Ich möchte wieder die 1000% haben, keine Frage. Aber ich muss so tun, als ob ich mir überlege, würde ich diese Aktie heute noch kaufen? Und wenn man daran Zweifel hat, sollte man ein bisschen weiter überlegen, warum hat man die Zweifel und im Zweifel auch mal eine Reißleine ziehen. Das finde ich total wichtig, dass man einfach wirklich die Sachen versucht, das ist jetzt wieder bei den Emotionen, möglichst rational zu hinterfragen. Das klappt bei meiner Vuitton-Aktie nicht, aber bei allen anderen.
Ich glaube, ein bisschen Spaß sollte man ja auch haben. Ne? Also viele sagen ja auch ETF, gut und schön, aber ich will auch mal ein Einzelaktien haben. Genau, ne? Also von daher, ich würde aber auch sagen, vielleicht ist es auch gut, wenn man gar nicht zu häufig reinschaut, oder? Wenn man sich so ein bisschen die Zeitpunkte setzt. Ne? Stichwort Panik hatten wir ja auch schon so ein bisschen. Ne? Ich sehe heute die Nachrichten und denke, okay, irgendeine schlechte Nachricht zu Louis Vuitton, nehmen wir sie mal. Ich muss sofort raus.
Genau, da gucke ich gar nicht hin, weil da bin ich ja verliebt. Das nehme ich ja gar nicht wahr, dass das eine schlechte Nachricht ist.
Aber bei allem anderen, also gerade bei einem langfristigen Depot mit breiter Risikostreuung, da schaue ich ganz selten hin. Ich hatte in dem Corona-Crash gar nicht reingeguckt. Mhm. Ich bin Finanzjournalistin, ich habe hoch und runter berichtet, ich habe die Kurse gesehen, ich habe natürlich gewusst, ich habe eine Aktienquote von 80%. Das war ja ziemlich klar, was in diesem Depot los ist. Mhm. Und dann wollte ich nachkaufen und habe gedacht, okay, jetzt muss ich natürlich einloggen. Ist ein bisschen blöd, aber anders geht's nicht. Und dann habe ich das Drama gesehen, habe ich dann schon zweimal geschluckt und okay, nachkaufen, zack, zack, zack. Mhm. Und das muss man dann tun, aber ich würde gerade Anfängern immer raten, wenn man einfach mit einem ETF-Sparplan angefangen hat, besser nicht hingucken, sich über den Kursrückgang vielleicht sogar freuen, wenn man das schafft, weil es gibt Sonderangebote. Das gilt natürlich nicht für jede einzelne Aktie, aber wenn man breit gestreut unterwegs ist, kann man das, finde ich, sehr, sehr gut aussitzen und ein bisschen versuchen, sich zu beruhigen.
Ich muss auch immer an die eine Grafik aus deinem Buch denken, ne? Die so ein bisschen diesen Aktienverlauf skizziert. Und man hat immer irgendwie eine andere Emotion. Wenn es gut läuft, denkt man, ach, jetzt muss ich bald mal verkaufen. Wenn es schlecht läuft, dann ist man schon wieder dabei, oh, soll ich jetzt aussteigen oder nicht?
Ne? Also ja, oder wenn der nächste Rücksetzer kommt, dann steige ich ein. Ach Mist, jetzt habe ich den Rücksetzer verpasst, dann kaufe ich jetzt noch. Ja. Oh Gott, warum geht das wieder runter? Dann kaufe ich mal nach. Also dieses Ganze, was man in so einer Grafik sieht, das ist wirklich krass. Also das ist, ja, und ich finde auch, da ist man fühlt sich sofort ertappt, wenn man diese Grafik sieht.
Ja.
Das ist wahrscheinlich der Spiegel von Benjamin Graham.
Ja, finde ich auch. Mhm. Bloß man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich mache immer irgendwas falsch. Ne? Ich habe den besten Einstiegszeitpunkt verpasst. Ich warte, jetzt hatten wir ja auch schon so eine Seitenlinie stehen. Ich hätte es teurer verkaufen können. Ne? Und ich glaube, da kommen einfach diese ganzen Emotionen ins Spiel, wo man sagt, oh, ich mache irgendwie was falsch oder ich fokussiere mich mehr auf die Verluste als auf die Gewinne oder umgekehrt. Ne? Also es ist immer
das so. Das tut man auch, weil man dann nimmt Verluste 2,5-mal so stark wahr wie Gewinne. Da gibt es Forschungsergebnisse und Hirnmessungen und so. Das ist einfach so. Aber das ist auch allein das zu wissen, hilft einem ja schon vielleicht nicht komplett in Panik auszubrechen. Und ja, und das ist dieses, man möchte natürlich den besten Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt erwischen. Mhm. Das ist natürlich toll, wenn ich jetzt eine Grafik hier an die Wand schmeiße, kann man genau sagen, da rein, da raus.
Ja.
Aber so läuft es halt im wahren Leben leider nicht.
Ja, ich glaube, wir würden uns alle so eine Glaskugel wünschen, dass wir genau wissen, was passiert morgen. Soll ich jetzt heute kaufen oder verkaufen? Aber die gibt es ja leider nicht. Bei keiner Anlageklasse, deswegen ja auch Stichwort nochmal sicherer Hafen. Es gibt nichts, wo man 100% sicher sein kann. Das ist einfach so. Man muss ja nicht das Risiko, sondern die Chance, wie du es ausgedrückt hast, einfach nutzen und sich bewusst sein, dass das eben ein bisschen dazugehört. Plus der Anlagehorizont gleicht ja auch mal wahnsinnig viel aus. Ne? Wenn ich jetzt nächstes Jahr nehmen will, ist vielleicht eine andere Situation, als wenn ich weiß, ich spare jetzt 40 Jahre für die Altersvorsorge. Ja. Das wird nicht der letzte Crash sein und es war auch nicht der erste.
Ja, und ich glaube, es gibt natürlich verschiedene Anlageklassen. So Gold gilt immer als sicherer Hafen. Mhm. Wir haben dieses Jahr Ende Januar erlebt, ganz so sicher ist er das dann vielleicht doch nicht. Da gab es einen sehr starken Rückgang, einen historisch starken. Also gab es schon mal so starke Rückgänge, aber eben nicht oft. Okay, also das ist eher normalerweise eiert es immer so ein bisschen seitwärts. In den vergangenen paar Jahren ging es stark hoch, aber es gab eben auch schon Phasen, wo Gold 10, 15 Jahre kaum Rendite abgeworfen hat. Ja, da war man mit jeder Aktie besser. Aber es ist vielleicht dann doch ein bisschen Stabilität im Depot gewesen. Und dann kann man natürlich auch auf Anleihen setzen, super sichere Anleihen. Mhm. Kriegt man kaum Rendite, bringen aber definitiv Ruhe ins Depot. Mache ich zum Beispiel 80% Aktien, da muss ja irgendwas anderes drin sein, was mal ein bisschen den Ball flach hält, ein bisschen dämpft. Und das ist natürlich so. Aber auch, wir haben es gesehen, als, was war das, 22, als die Notenbanken so extrem die Zinsen angehoben haben, da hat es auch an den Rentenmärkten geknallt, sogar mehr als an den Aktienmärkten. Da war mein Ruhekissen keins. Ja. Also es funktioniert nicht jede Anlageklasse immer gleich. Und zu sagen, das hier ist ein Ruhekissen, es gibt sie nicht. Und selbst mein Tagesgeldkonto ist ja kein sicherer Hafen. Wir hatten es vorher mit dem negativen Realzins. Das sieht zwar nicht so aus, als ob ich da Geld verliere, weil 10.000 sind halt 10.000, wenn ich nicht rangehe, plus ein bisschen Zinsen. Aber wenn ich einen negativen Realzins habe, dann ist das auch gefährlich.
Ja, man wiegt sich in Sicherheit und lässt es irgendwie doch immer liegen. Ich meine, da gibt es ja auch wirklich Statistiken, wie viel wir eigentlich immer noch auf einem Girokonto oder Tagesgeldkonto liegen haben. Ne? Und da tut sich ja auch gerade viel, dass man versucht, auch die jüngere Generation, sage ich jetzt mal, die sich ja bewusst auf eine Altersvorsorge auch vorbereiten müssen, erzähle ich mich auch dazu, dass man einfach versteht, ich muss das irgendwie machen. Ja? Also ich habe mir mal angeschaut, was meine Rentenlücke ist, und habe ich erstmal einen Schreck gekriegt und gedacht, oh ja, das ist doch gar nicht so wenig. Ne? Und da sind noch keine unvorhergesehenen Ereignisse drin. Ne? Da ist noch nichts mit Familie oder sonst was eingeplant. Das heißt, ich muss eigentlich wirklich heute anfangen. Ich kann gar nicht warten und sagen, ja, vielleicht ist morgen ein besserer Tag oder vielleicht ist Trump
kann irgendwann später. Kann ich später noch drum kümmern, genau.
Genau.
Das sind wichtige Jahre, die man dann verliert, genau. Und das finde ich halt auch als Botschaft sehr, sehr wichtig. Aber eben da ist wieder die Psyche, das ist wieder dieses Belohnungssystem. Ja. Es ist halt total langweilig für 20, 30 Jahre breit gestreut anzulegen. Wir möchten ja lieber ein bisschen Casino-Mentalität walten lassen, die Gier, die du vorhin angesprochen hast, und dann eben fette Gewinne einfahren und mitnehmen. Aber das kann man mal machen, weil es Spaß macht mit kleinen Summen, aber das ist kein Vermögensaufbau, schon gar kein langfristiger.
Mhm. Ja, du hattest ja auch in deinem Buch gesagt, ne, es gibt so einen gewissen psychologischen Effekt, dass man irgendwie immer mehr will, aber irgendwann fühlt sich das gar nicht mehr nach mehr an. Da gerät man so ein bisschen in diese Zockerei rein, wo man sagt, ja, okay, jetzt ist das Glücksgefühl auch nicht mehr exponentiell gesteigert. Ja,
ist es wie mit dem Kokain, ist es wie mit den Drogen. Ja. Es braucht dann irgendwann immer mehr. Also da ist echt was dran an diesem Beispiel. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass Aktien so gefährlich sind wie Kokain, aber trotzdem ist es halt, ne, es ist medizinisch halt belegt.
Dass einfach der Körper und das Gehirn, wie es funktioniert.
Ja. Und ich finde so ein bisschen auch mal vielleicht Tagebuch zu führen und vielleicht auch mal drüber nachzudenken, wie habe ich das denn in der Vergangenheit gemacht? Wann habe ich wie reagiert? Und dann einfach mal zu hinterfragen, war das richtig, war das falsch? Hilft uns vielleicht auch beim nächsten Mal nicht wieder über den gleichen emotionalen Fallstrick zu stolpern und sich eine blutige Nase zu holen, weil das kostet einfach Geld.
Ja, offensichtlich, wo ich sagen würde, Fehler kann man eigentlich fast gar nicht vermeiden. Wir werden ihn immer irgendwie mal machen. Entweder packt einen die Gier oder man schätzt was falsch ein. Also ich glaube, da muss man einfach mit dem Gefühl auch rangehen.
Aber es ist eben dieses Ding, dass man versucht, es zu verstehen, wie man da getickt hat. Dass man versucht, diese Emotionen zu erkennen, wenn es das nächste Mal passiert. Und dass man sie dann versucht zu kontrollieren, soweit möglich. Aber wir sind keine, du hast es vorhin auch gesagt, wir sind keine Roboter, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir haben Emotionen und die kann man nicht abstellen. Ne? Aber man kann es wenigstens so ein Stück weit versuchen. Und dazu gehört vielleicht auch Geldanlage ein bisschen zu automatisieren mit ETF-Sparplänen, Fondssparplänen. Das ist ja auch so ein bisschen das Ausschalten.
Ja, absolut. Und ich muss sagen, da haben wir ja mittlerweile echt gute Möglichkeiten. Ne? Die Sparpläne gibt es ja verhältnismäßig noch gar nicht so lange. Und das senkt ja auch die Hemmschwelle. Also ich kann ja wirklich mit kleinen Beträgen anfangen. Wie du sagtest, ist vorhin schon, ob ich jetzt 1.000, 100 oder 10 Euro starte, aber ich fange mit etwas an. Und ich kann ja auch Bruchstücke von Aktien mittlerweile kaufen. Also mit der ganzen
Möglichkeit. Könnte noch einen Aktiensparplan auf die Louis Vuitton-Aktie vielleicht anlegen.
Die Möglichkeiten sind da,
die
ne?
Die sind da.
Jetzt sagt man ja aber auch oft, ja, Glück hängt nicht mit Geld zusammen. Ich brauche kein Geld, um glücklich zu sein. Ne? Auch wieder Glaubenssätze, die da sind. Und natürlich hat jeder auch ein anderes Gefühl dafür. Ne? Manche brauchen irgendwie vielleicht ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger Geld, je nachdem, wie der Lebensstil ist, je nachdem, wie die eigene Einstellung ist, wie viel man reist, was für Luxusartikel man sich vielleicht auch gönnen möchte. Aber du schließt dein Buch ja tatsächlich auch damit, dass du sagst, Geld macht eben doch glücklich. Warum?
Ja, also erstens würde ich ganz klar sagen, kein Geld zu haben macht extrem unglücklich, weil wenn man sich ständig Sorgen darüber machen muss, wie kriege ich den Kühlschrank voll und alle fahren in Urlaub, aber ich nicht. Das ist jetzt ein Luxusproblem, aber macht mich das auch unglücklich, wenn ich immer nicht dabei sein kann, wenn alle irgendwas machen. Mit Geld kann man eben einfach man braucht es ja auch, um sich das Leben zu finanzieren und man kann es sich noch ein bisschen schöner machen, das Leben. Das heißt für mich jetzt nicht, dass man unbedingt Millionär sein muss, um glücklich zu werden, um Gottes Willen, aber einen gewissen finanziellen Spielraum zu haben und sich nicht ständig Sorgen machen zu müssen, reicht das oder reicht das nicht, das macht schon verdammt glücklich, finde ich. Und gerade mit Blick auf die Altersvorsorge, das ist ja ein Riesenthema in Deutschland. Gut, jetzt kommt zum Glück das Altersvorsorgedepot. Ja. Juhu, endlich Aktien, gefördert für die Altersvorsorge. Aber sich gut aufs Alter vorzubereiten finanziell und dann eben langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben, ich finde schon, das macht ein großes Stück weit glücklich. Das ersetzt nicht Familie und Freunde, keine Frage. Aber ich finde, es macht glücklich und man kann mit Geld ja auch eine jede Menge Gutes tun, man kann es spenden, man kann was auch immer damit. Also ich finde, es macht glücklich.
Ja, ich denke auch einfach diese finanzielle Unabhängigkeit, einfach dieses Negative außen vor zu lassen, ne? Wo die individuelle Grenze ist natürlich unterschiedlich. Aber einfach. Und ich finde auch, so aus meiner Perspektive, ich bin auch immer froh, wenn ich mich drum gekümmert habe. Ich finde, es ist auch immer so ein schlechtes Bauchgefühl, wenn man weiß, so, ich habe mich nicht um meine Versicherung gekümmert, ich muss die Steuererklärung noch machen. Ist dann mein Depot noch genauso angelegt, wie ich es eigentlich brauche? Sollte ich meinen ETF-Sparplan noch mal irgendwie ein bisschen umschichten? Sollte ich dann noch mal nachschießen? Und wenn man es dann gemacht hat, finde ich, hat man auch noch mal einen freieren Kopf, weil man einfach weiß, es ist alles angelegt. Ich brauche mir keine Gedanken machen. Ich nehme mir da einmal im Jahr vielleicht die Zeit. Du sagst jetzt bei dir zwischen den Jahren so ein bisschen, ne, dass man auch einfach so ein bisschen den Kopf frei hat und weiß, das ist kein Thema, was ich immer vor mir herschiebe. Gerade diese Aufschieberitis, dass man das so ein bisschen ausklammern
kann. Das ist krass mit dieser Aufschieberitis wohl wahr. Also ich finde auch, das ist ein schönes Gefühl, so das so Ende des Jahres zu machen, nochmal alles in Haken zu setzen, Status Quo zu messen und dann zu sagen, jetzt wird gefeiert.
Ja. Jetzt habe ich mich drum gekümmert.
Genau. Ja, das ist, finde ich, total wichtig. Und viele trauen sich ja nicht und viele haben halt auch so ein bisschen dieses Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ich finde auch, dann fängt man halt mal mit kleinen Schritten an.
Ja.
kümmern uns erst um das eine und nächste Woche vielleicht um das andere. Aber das gar nichts zu machen, ist halt wirklich brandgefährlich, würde ich sagen. Sehr, sehr riskant. Also nicht zu investieren ist deutlich riskanter als zu investieren.
Ja, ist auch eine Entscheidung, ne? Wenn man sagt, ich treffe die Entscheidung heute nicht, ob ich investiert sein will oder nicht, dann trifft man die Entscheidung, eben nichts zu tun. Und damit Stillstand ist ja auch irgendwo Rückschritt, ne? Wir hatten es mit den Zinsen, das geht halt einfach nicht weiter. Und ja, ich setze mir damit keine guten Ziele für die nächsten Jahre. Also das ist...
So ist es.
Ja. Aber jetzt vielleicht nochmal abschließend. Du bist ja schon lange an der Börse, du hast viele Crashes erlebt, du hast viel mitgemacht.
Viele Fehler gemacht.
Gehört auch dazu, aber du lernst ja auch draus. Stichpunkt Lehrgeld. Hast du denn noch irgendwelche Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Also ich finde es ganz gut, das muss jeder für sich selber entscheiden, immer mehrere Depots zu haben. Also ich mache einmal diesen langfristigen, langweiligen, breit gestreuten Vermögensaufbau für später, wo ich dann gar nicht so dran rumfummel ständig. Und wer gerne mehr machen möchte an der Börse, der kann ja wirklich einen Teil eben in so einem Spielgelddepot haben oder wie man das auch nimmt, kurz, mittel, was auch immer. Ja. Wie hast du es das letzte Mal genannt? Das war irgendwie das Depot mit Renditekick oder irgend sowas. Also dass man irgendwie einfach sagt, okay, hier probiere ich was, dann habe ich jetzt Summe X und damit so. Und dann loszulegen und was ganz Langweiliges und Einfaches fürs Langfristige zu machen und da dann auch möglichst gar nicht hinzugucken, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast. Und dann kann man immer noch mal was drumherum machen. Also und wichtig ist, einfach loszulegen. Und ich würde auch sagen, über Geld zu sprechen. Diesen Glaubenssatz sollten wir als allererstes über Bord kippen. Mhm. Aber das haben wir ja getan. Wir sind ja hier dabei, gerade uns über Geld zu unterhalten.
Genau. Und das machen die Zuhörer und Zuhörerinnen ja auch. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan, indem man sich einfach schon mal damit beschäftigt. Mhm. Ne, dass es kein Tabuthema mehr ist, dass man drüber redet. Finde ich auch ganz wichtiger Punkt, weil ich finde, das ist oft, also auch bei mir im Freundeskreis, Austausch. Gar nicht so der Fall. Ich finde das echt schade, dass man immer so, das ist immer so husch husch, ja, man weiß, jemand hat vielleicht einen Hauskredit, aber wie viel der dafür zahlt, ja, wie der Lebensstandard ist, wie die Altersvorsorge ist, auch vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten, dass man irgendwie sagt, ja, der Mann macht die Altersvorsorge und die Frau kümmert sich gar nicht drum, ist auch immer schade. Kann natürlich auch umgekehrt sein, aber einfach, dass man sich mit den Finanzen selber auseinandersetzt, sich damit beschäftigt und einfach, ja, so ein bisschen sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch klingt, aber...
Aber es ist es ja.
Ja.
Und ich finde halt, wenn man sich austauscht, dann kann man ja auch voneinander lernen. Also dann lernst du vielleicht, ach Mensch, einen Kredit kann man auch verhandeln. Da kann man nochmal... Ja, aber es sind ja so solche einfachen Dinge manchmal.
Na klar.
Ja. Ich habe sehr früh als Kind gelernt, dass man Zinsen verhandeln konnte damals. Ich hatte immer schön die Zinsen von mehreren Banken verglichen, bin immer mit dem Fahrrad hin und her gefahren und meine arme Mutter musste dann mit dem Auto hinterher, weil ich konnte ja alleine das Sparkonto für meine 50 gesparten Mark oder 200 nicht aufmachen. Und irgendwann hat sie dann gesagt, man kann Zinsen auch verhandeln, der arme Herr Dahmen von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Dann kam ich bei ihm immer mit meinem dicken Ordner an, aber hat er mitgemacht, das Spiel. Also so lernt man ja auch was und später geht es mit Aktien weiter und sich da auszutauschen. Was findest denn du spannend? Was ist eine spannende Branche? Gibt es gerade einen Themen-ETF? Ich würde gerne mal wieder ein bisschen Pfeffer und Salz arbeiten an der Börse. Kann man ja machen.
Ja, ja, klar. Und da kann man ja auch voneinander lernen, ne? Und auch Fehler vielleicht vermeiden, ne? Wenn man sagt, hier, ich habe das mal gemacht, mach's bloß nicht nach oder verlass dich nicht auf jeden Trend, vertraue auch nicht jeder Schlagzeile, die du hörst. Einfach ein besseres Gefühl zu entwickeln.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, Zeit für Fragen.
Zum Schluss, genau. Ja. Komm mal dazu, für die Teilnehmer online zu sehen.
So sieht es übrigens aus.
Stimmt, das haben wir noch gar nicht gezeigt.
So sieht's aus.
Genau der Moment, um eine Frage zu stellen. Habt ihr hier noch Fragen? Habt ihr Online-Fragen? Dann würde ich die direkt auch weitergeben. Ansonsten vielleicht von mir ganz kurz. Was ist, wenn du nur eine Emotion benennen könntest, was ist für dich die wichtigste und störendste an der Börse?
Das ist die Gier.
Die Gier. Jessica sagt die Gier. Wenn du eine benennen könntest?
Tatsächlich die Angst eher, die Angst überhaupt anzufangen oder was falsch zu machen. Also ich musste auch erstmal mit so einem kleinen ETF-Sparplan anfangen, um überhaupt so ein bisschen die Hemmschwelle zu senken. Das war erstmal ein ganz kleiner Betrag, aber ich habe gesehen, es tut mir nicht weh, es ist alles okay, es entwickelt sich sogar gut, du verpasst gerade so ein bisschen die Chancen und ich glaube, wenn man das erstmal überwunden hat, wenn man diesen Knackpunkt hatte, dass man sieht, okay, es passiert mir nichts, ja, also ich bin nicht von irgendeinem Tiger bedroht, wenn ich jetzt einen ETF-Sparplan aufmache, was vielleicht noch das Evolutionsgehirn so ein bisschen denkt. Dann ist es schon mal der richtige Schritt.
Ja, und das Bauchgefühl, was es mit einem macht, wenn es hoch und runter geht, das ist ein Unterschied, ob man irgendwo so ein virtuelles Musterdepot angelegt hat oder ob man da selber mit Geld drin steckt. Ja, ja, definitiv.
Für mich ist es tatsächlich der Trennungsschmerz. Also ich finde, von der Aktie zu trennen oder von dem ETF fast genauso schwierig wie in einer Beziehung. Also
sie ist auch verliebt.
Bin ich glücklich verheiratet. Aber auch wenn man den Partner loswerden will, hat man trotzdem einige Probleme. Und dass ich glaube, Verkaufen ist noch viel größere Kunst beim Geldanlegen als das Kaufen.
vor allen Dingen mit Verlusten zu verkaufen. Das ist ein Grauen. Ja, dieses Manifestieren und in Schwarz auf Weiß haben, man hat da irgendwie nicht so richtig den richtigen Riecher gehabt.
Genau. Ja. Und ich habe neulich einen Impulsvortrag von Benedikt Böhm gehört. Das ist ein Extrembergsteiger, der als Speedbergsteiger einige wirklich immer 8000er bestiegen hat.
Mhm.
Und er hat gesagt, dass die Mehrheit der Bergsteiger und Bergsteigerinnen beim Abstieg.
Mhm. Habe ich auch schon mal gelesen.
Und das gilt ein bisschen, finde ich, auch fürs Geld anlegen. Das ist rauszukommen ohne Blessuren ist eigentlich die schwierigere Sache als reinzukommen. Aber das heißt jetzt nicht, dass irgendjemand jetzt deswegen einsteigen sollte.
Aber es gibt ja die Rolle rückwärts mittlerweile auch beim Sparplan. Man kann ja auch Entnahmen im Alter machen, wo dann quasi früher hat man für 100 Euro gekauft und da verkauft man dann automatisch für 1000 oder was man braucht. Das automatisiert es dann auch nochmal. Aber stimmt schon, das Verkaufen ist schwierig. Also es fällt mir in der Gewinnzone ein bisschen leichter, aber auch da denke ich manchmal, was soll ich schon? Aber Verluste, das ist wirklich ein Albtraum.
Ja, der Optimismus bleibt ja noch, ne? Es könnte ja noch mal besser werden.
Ja. Und entsparen ist ein wirklich unfassbar aufgestellter Themenwunsch gewesen. Sowohl bei unserer Umfrage, wenn wir den einladen können für die nächsten 300 Sessions, als auch jetzt auf der Invest vor wenigen Tagen. Wir werden definitiv intensiv auf das Thema eingehen und was daraus machen. Also wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, das ist ein super Moment. Guck hier mal online.
Du gehst mit dem Mikro hin?
Ja.
Mit deinem, das hast du, an der Jacke.
Gut, dann fühle das.
Ja. Ich hätte tatsächlich zu diesem Entsparen-Frage. Ja. Also ich bin ja schon etwas älter und dann gibt es nicht mehr um diese langfristige Strategie. Wie kann man das anlegen, wenn man eben einen kürzeren Horizont hat, 5 oder 10 Jahre?
Vielen Dank. Also die Frage war nochmal für die Leute online, wie mache ich das denn mit einer Entsparphase? Also wie kann ich damit umgehen, dass ich sage, naja, ich habe jetzt keinen 40 Jahre Anlagehorizont noch mehr, sondern wie traue ich mich so ein bisschen an das Thema ran? Du hattest es ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass wir dazu einfach nochmal ein bisschen was machen wollen.
Also erstmal immer ganz wichtig, der Anlagehorizont. Ich habe das bis vor ein paar Jahren auch im Grunde falsch gedacht. Man denkt dann immer so, wie bei einer Rentenversicherung, wenn ich dann 63, 65, 67 bin, was auch immer gerade da das Alter ist, ist es vorbei mit dem Anlegen. Das ist ja erstmal Blödsinn, weil wir haben ja hoffentlich noch viele, viele Jahre vor uns und Frauen werden über 80. Viele von uns werden wahrscheinlich auch 90 und älter. So, das heißt erstmal, dieser Anlagehorizont endet nicht mit dem Renteneinstiegsalter. Natürlich muss ich dann mir mal nochmal genau meine Situation anschauen. Ich habe andere Kosten dann. Einige fallen weg, andere kommen vielleicht dazu. Ich habe andere Einkünfte. Also jetzt gibt es dann irgendwie gesetzliche Rente, private Rente, was auch immer alles. Und im Zweifel eben ein Depot. Dafür zahle ich aber in diese ganzen Verträge auch nicht mehr ein. Und das ist erstmal, dass man sich da nochmal ganz genau seine Situation anschaut und dann eben auch, wie viel brauche ich denn? Und wenn ich einen ETF-Sparplan habe oder eben einfach ein Depot, wo viel drin ist und ich brauche das Geld gar nicht, weil ich habe mehr Familienhaus, ich habe eine super gesetzliche Rente, blub, 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 dann ist es ja gar nicht mehr mein eigener Anlagehorizont, sondern vielleicht der meiner Erben. Also, dass man sich das alles nochmal überlegt. Also, die Ziele sind dann auch das Ding, ja? Mhm. Und wenn ich jetzt aber weiß, okay, ich habe eine Rentenlücke, du hast es ja vorhin angesprochen, man kriegt da ein bisschen einen Schreck, von 1000 Euro im Monat. Man sagt übrigens, dass die Deutschen, da gab es irgendwann mal eine Studie, eine Rentenlücke von 500 bis 1500 Euro pro Monat haben. Die Männer eher 500, die Frauen eher 1500. Mhm. Wenn wir jetzt nur von der 1000 ausgehen, kann man dann eben überlegen, ob man sein Depot in so einen Entsparplan packt. Und man ist weiter investiert, aber jeden Monat werden über 1000 Euro dann ETFs, Aktien, was auch immer verkauft. Aber wichtig ist eben, dass man wirklich nochmal den Status quo ermittelt. Weil dabei schiebt sich einfach ganz, ganz viel. Und das passiert ja mehrmals im Leben. Das passiert, wenn wir heiraten, wenn wir die erste Immobilie kaufen, wenn wir einen riesen Karrieresprung machen. Ich habe mich selbstständig gemacht vor 7 Jahren. Verschiebt sich ja was in den Zielen, im Anlagehorizont und natürlich auch in dem, wie man finanziell dasteht, ne, was reinkommt und was rausgeht, sicher oder unsicher, ne? Hat das ein bisschen geholfen? Man müsste es eigentlich so mit einer richtigen Beratung machen und sich genau angucken, aber.
An dieser Stelle kommt dann auch sehr häufig mein Lieblingsliteraturtipp, und zwar es gibt ein Buch von Doktorantin und Doktorantin von Professor Axel Weber, das ist ein Behavioral Finance Ökonom. Die genial einfache Vermögensstrategie, und da ist ungefähr ein Drittel in dem Buch geht über die Entnahme. Mit ein paar ganz interessanten Gedanken und Beispielrechnungen. Und wir werden es definitiv in einer der nächsten Sessions aufgreifen, intensiver. Und wir machen ja in Zukunft bei Börse at Home einmal im Monat ein richtiges Lernformat, also länger, intensiver, abends mit viel Material. Und da können wir es dann tatsächlich auch mal so in einem halben Jahr oder so dann intensiver machen. Und dann holen wir uns auch einen Spezialisten oder eine Spezialistin zum Thema.
Super spannendes Thema auf jeden Fall.
Machen wir. Und online gab es jetzt keine Frage mehr.
Hier noch?
Ist hier noch was vor Ort?
Ich habe noch mal eine kurze Frage. Und zwar, wie gehst du denn mit dem Gefühl, ich meine, dass man immer versucht, den richtigen Zeitpunkt irgendwo zu treffen im Markt, ist ja immer relativ schwierig.
Ja.
Und auch das FOMO-Gefühl. Ja, aber irgendwo begleitet einen das immer. Man möchte irgendwie das eher richtig machen und doch dann warten, um dann den richtigen Zeitpunkt zu treffen zum Kaufen oder Verkaufen. So, wie handelst du das?
Also die Frage, wiederhole sie ganz kurz. Wie geht Jessica mit dem Gefühl um? Wie geht sie mit FOMO um und wie geht sie mit der Angst vor dem eigentlich falschen Timing? So würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
Also mir hilft da meine langfristige Strategie, die echt in Stein gemeißelt ist. Das läuft einfach vor sich hin mit ETF-Sparplänen, einmal im Jahr Rebalancing, wie ich vorhin schon erklärt habe, und eben dieses Nachkaufen, wenn der Markt deutlich zurückgeht. Das hilft mir da schon. Wenn ich jetzt auf mein Spielgelddepot, wo ich ja wirklich höhere Risiken eingehe, schaue, da habe ich das natürlich schon ab und zu. Also ich denke, verdammt, warum bin ich so spät in die Rüstungsaktien rein? Daher wäre da noch mehr drin gewesen und solche Sachen. Das gehört dazu. Ich finde, da auch da wieder hilft die klare Strategie und die klaren Regeln. Und bei mir sind das in dem Fall ja dann kleine Summen beim Spielgeld, also vergleichsweise kleine beim Spielgelddepot. Da versuche ich natürlich schon auch manchmal Market Timing. Es funktioniert nicht. Also es ist Time, not Timing. Die Börse ist ein Marathon, kein Sprint. Man kann da mal Glück haben, aber meistens hat man es nicht. Ich sage nur Wirecard. Also deswegen bei dem langfristigen, da hilft absolut eine in Stein gemeißelt ist jetzt ein bisschen falsch, aber eine ganz klare Strategie, der man stur folgt. Das heißt nicht, dass man die nicht alle paar Jahre mal hinterfragt, weil gerade die Frage mit dem Entsparen und wie geht man im Alter damit um, ich werde ganz sicherlich mit 60 oder 65 keine 80% Aktien mehr haben. Das werde ich dann auch mal hinterfragen und ein bisschen Schäfchen ins Trockene holen, ne? In die sichereren Anlageklassen stecken. Also da muss man immer so ein bisschen für sich den Weg finden, aber da sind wir wieder bei dem Thema, ausschalten kann ich die Emotionen nicht und es gibt immer diesen Moment. Ich habe dieses Jahr bestimmt schon 2 tolle Momente verpasst, wo ich vielleicht mal hätte fürs große Depot nachkaufen können.
Es gibt, was ich finde, sehr hilfreich als Ergänzung. Es gibt dieses Konzept des prognosefreien Investierens. Das einfach mal zu verinnerlichen. Wenn ich nicht den Markt nicht timen möchte, dann versuche ich es auch gar nicht.
Genau.
Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, ich möchte in diese Anlageklasse, in diese Streuung investieren. Und natürlich, das egal wann. Dann denke ich überhaupt nicht drüber nach, ob es nicht morgen günstiger sein könnte. Und das so einfach sich so wie Mantra. Ich investiere prognosefrei, also habe ich auch keine Meinung.
Das mache ich im Grunde bei meinem langfristigen Depot.
Genau.
Einfach so stur durch.
Ja, genau.
Ich kann es sowieso nicht im Time. Aber man hat ja trotzdem dann mal, das juckt ja schon meinen Fingern, dass man bei bestimmten Aktien jetzt auch wieder, könnte man auch sagen, so Airlines, das ist keine Empfehlung, um Gottes Willen, Airlines, Reisekonzerne, gibt's da was zu holen? Oder dass man nochmal sagt, vielleicht doch nochmal Gold nach dem Nachsetzer nachlegen, weil das wird ja nicht so schnell sich alles ändern. Also das hat man ja immer, wenn man sich mit merkt, ja, genau.
Ja, die Welle zu reiten.
Ja, und das macht ja auch Spaß. Aber das sollte man dann eben in dem Bewusstsein tun, dass man da gerade sehr gierig ist und sehr riskant unterwegs ist. Und ja, weitere Fragen?
Online auch prima. Nee, online auch nicht. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, Jessica. Ich hoffe, jeder konnte irgendwie was mitnehmen, sowohl die Anwesenden hier im Raum. Schön, dass sie heute da sind. Wir machen danach auch nochmal eine kleine Börsentour, wer möchte. Und natürlich auch vielen Dank an die Zuschauer online. Und ja, super. Also ich habe auch noch was dazugelernt. Ich finde auch dein Buch total spannend. Also wer mag, schaut vielleicht auch nochmal rein. Du hast es ja auch hier. Also vielleicht gerne einfach nochmal im Nachgang auf dich zukommen.
Sehr gerne. Genau.
Und von mir noch ein Ausblick für die nächste Woche. Ja, 27. April ist Tino Joffrey unser Gast, ein alter Hase im Optionshandel. Deswegen kommt er nicht. Wir reden nicht über Optionen. Wir reden da über einfach Anekdoten, Börsenanekdoten aus den letzten Jahrzehnten und wie man mit Phasen wie dieser jetzt gut umgehen kann.
Das ist super spannend.
Eben. Super spannend. Und eins noch, wenn Tino kommt, es wird lustig.
War es das heute nicht?
Entschuldigung.
Der Ball, das war jetzt ein Elfmeter, da muss ich schießen. Das leere Tor.
Vielen Dank, dass du da warst, Jessica. Vielen Dank an Jana und
danke euch.
An alle, die hier waren.
Vielen Dank. Ja.